Herzlich willkommen zum Tournet WM Tagebuch, WM Tag Nummer 6. Und wir blicken hier aus dem wunderschönen Siede auf die Partien des vergangenen WM Tages. Fangen direkt an mit den Franzosen. Die hatten es mit Senegal zu tun. Für mich ein sehr komplizierter Gegner. Und die Senegalesen im Durchgang 1 auch mit der einen oder anderen guten Möglichkeit. Klar, Frankreich mit mehr Ballbesitz, trotzdem. Senegal immer wieder mit positiven Akzenten auf dem Weg nach vorne. Vor allen Dingen Ex-Bayern München-Stürmer Nicolas Jackson mit einem Pfostenschuss. Da hatte Frankreich Glück. Ja, in Durchgang 1 hat sich viel auch im Zentrum abgespielt, weil Ousmane Dembélé und Mikel Olise beides in die Mitte gezogen sind. Dadurch die rechte Offensivseite komplett verwaist gewesen. Das bedeutet, viel ging dann wieder über das Zentrum oder über die linke Seite. Und da hat mir dann so ein bisschen dieser Punch gefehlt. Didier Deschamps ja auch, hat dann zur Halbzeit gesagt, okay, Ousmane, du eher rechts. Mikel Olise, du in der Mitte. Und dann wurde es ja direkt auch besser. In Durchgang 2 Frankreich noch zwingender. Mbappé trifft dann. Die Franzosen haben dann auch mal die ganze Wucht ihres Kaders präsentiert, in Cherki gebracht, Marcus Thuram, und haben dann in Durchgang 2 unterstrichen, warum sie der Top-Favorit auf den Titel sind. Weil sie dann halt auch in der Konterabsicherung brutal waren. Sie standen sehr hoch, aber wenn Senegal da mal versucht hat zu kontern mit Upamecano, Saliba, hast du zwei physisch starke Jungs, die Tempo mitbringen. Und zur Not hast du ihn mit Mike Maignan auf dem Kiefer, den ich jetzt nicht in der Weltklasse verordnen würde. Aber schon ein Regal niedriger, also internationaler Klasse. Der Mann vom AC Milan hat für mich auch eine brutale Ausstrahlung, richtig wuchtigen, bulligen Körper auch. Also wenn der dann vor dir steht als Stürmer, da wird das Tor sehr, sehr klein. Deswegen, also so auch in diesem Gesamtpaket hat Frankreich es einfach geschafft, in schwierigen Bedingungen, die ja herrschen, zwar sehr, sehr heiß, trotzdem entgegenzuwirken. Mir hat auch dieses Kombination von Tchouaméni und Rabiot gefallen. Einer ist dann wirklich auch bis in die letzte Linie, ins letzte Angriffsdrittel vorgestoßen. Der andere wirklich dann auch als Absicherung. Hat eine gute Kommunikation auch innerhalb der Mannschaft und es wirkt auch offensiv deutlich flüssiger als noch in den vergangenen Turnieren, wo man ja viel auf individuelle Klasse gegangen ist und so spielen dann relativ knapp, meist mit einem Tor Abstand gewinnen konnte. Jetzt natürlich 3-1 gewonnen, zwei Tore Abstand, ja. Aber sie haben auch für mich super miteinander kombiniert und das liegt vor allen Dingen auch an Mikel Olise, der Mann vom FC Bayern München, hat ja jetzt, seitdem er zu den Münchnern gewechselt ist, nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht und war für mich der Star der Mannschaft, trotz des Weltfußballers Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé hat mir auch sehr gut gefallen. Das wäre auch so ein bisschen die Sorge. Viele Topstars, können die gut miteinander harmonieren, viele Egos. Jeder möchte natürlich so ein bisschen der Star sein, im Vordergrund stehen. Haben sie aber in Kombination super hinbekommen, weshalb der Erfolg für mich auch mehr als verdient war.
Design dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tournet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
Kommen wir dann zur zweiten Partie in dieser Gruppe, das war Irak gegen Norweger. Die Norweger so als wieder Geheimfavorit, haben ja gerade in der Offensive enorme Qualität mit Nusa als Linksaußen von RB Leipzig, Sørloth im Sturm von Atletico Madrid, Erling Haaland natürlich, Man City, Dazu Martin Ødegaard vom Champions League Finalisten und Premier League Sieger FC Arsenal. Dazu mit Sander Bergen vom FC Fulham, erfahrenen Sechser. Der Rechtsverteidigerposition Julian Ryerson mit 10 plus Vorlagen in der vergangenen Bundesliga-Saison für den BVB. Also auch jemand, der die Stürmer füttern kann. Dazu auf der Bank dann unter anderem noch einen Strand Larsen gehabt, der auch sehr Premier League erfahren ist. Also das ist schon ein Kader, der viel Qualität mitbringt. Die Frage ist halt nur, sie waren sehr lange nicht mehr bei der Weltmeisterschaft dabei. Wie können sie vielleicht auch mit diesem Druck, mit dieser Erwartungshaltung umgehen? Und jetzt kann man sagen, ja, sehr gut, 4-1 gewonnen gegen den Irak. Ist jetzt nicht der absolute Top-Gegner, aber ich glaube, es war auch perfekt. Wie gesagt, in so einem Turnier musst du dann aber erstmal das erste Spiel, mal das Wichtigste, um reinzukommen. Und da natürlich dann jetzt nicht den absoluten Top-Gegner mit Frankreich zu haben, sondern mit Irak, ein Gegner, der vielleicht 3-4 Klassen tiefer ist, zu verordnen ist, war dann schon ein Vorteil. Und sie haben es auch gut gemacht. Du musst die Tore auch erstmal erzielen, die Chancen kreieren. Defensiv dann auch trotzdem mal gut stehen bei so Außenseiter-Teams. Kontern dann ja offenbar sehr gerne und haben den Fokus darauf, auf Standards. Und das hat Norwegen gut gemacht. Eingeführt von ihrem König Erling Haaland. 2 Treffer erzielt bei seinem WM-Debüt. Und dazu hat Magenta Sport ja auch noch eine interessante Grafik gehabt. Bei seinem Bundesliga-Debüt damals für Borussia Dortmund beim FC Augsburg wird eingewechselt. Er zieht da 3 Treffer bei seinem Champions-League-Debüt damals für RB Salzburg gegen den KAC Genk. 2 Treffer erzielt bei seinem Premier-League-Debüt für Manchester City. 2 Treffer gegen West Ham erzielt. Und jetzt also bei seinem WM-Debüt 2 Treffer gegen den Irak gemacht. Mit einer ungeheuren Sturmgewalt, die er natürlich auch mitbringt. War natürlich auch interessant, die er in Kombination mit einem Sørloth, der eigentlich auch eher zentraler Mittelstürmer ist, der aber auf direkte Seite ausgewichen ist, arbeitet, kombiniert. Es hat ihm gut gefallen, weil manchmal hat Haaland sich auch so ein bisschen fallen lassen. Dann ist Sørloth auf die Mittelsturmposition gegangen, Julian Ryerson dann von der rechten Seite hochgeschoben. Fand ich super interessant. Und zeigt für mich natürlich auch, dass Haaland jetzt nicht dieses brutale Ego hat, dass man sagt, boah, ich muss immer in der Box sein, sondern sie, wenn man fallen lässt fürs Team, dadurch dann auch ein bisschen Räume reißt, weil klar, irakische Verteidiger haben sich ja viel besonders dann auf einen Erling Haaland fokussiert. Und so hatte Sørloth dann auch mal die eine oder andere Möglichkeit, weil er Platz hatte. Deswegen ein sehr guter Teamgedanke. Mit Ødegaard haben sie natürlich auch einen, der diese Top-Stürmer perfekt in Szenen setzen kann. Was der für einen Touch im Fuß hat, was der so für ein auch Raumgefühl hat. Brutal. Also im Endeffekt brutal ist mein Lieblingswort. Gefällt mir sehr gut. Und Norwegen in dieser Gruppe haben damit für mich auf jeden Fall Ansprüche auf das 16. Finale angemeldet. Es wird viel auf das Direktduell gegen Senegal wahrscheinlich ankommen, wer dann als Zweiter weiterkommt. Kann mir dann aber auf. Also wirklich, also gegen Irak war ein Pflichtsieg, um in dieser Gruppe weiterzukommen, würde ich sagen. Und dann wird es halt darauf ankommen, ob man gegen Senegal punkten kann. Weil wenn man mindestens einen Punkt holt, ist man auch halt einer der besten Gruppen, dritten und schlechtesten Fall im 16. für Finale. Gegen Frankreich wird es wohl eine sehr schwierige Aufgabe. Weil selbst deren zweiter Anzug, falls sie rotieren sollten, mit dem Cherki unter anderem, ist halt immer noch absolute Weltklasse. Dann gehen wir weiter in die nächste Gruppe und fangen erstmal an mit Österreich gegen Jordanien. Endstand 3-1 für die Österreicher, also auch ein weiterer der Außenseiter-Tipp auf dem WM-Klo oder zumindest auf ein Team, was sehr weit kommen kann, Österreich. Ich unter anderem habe ja auch gesagt, sie werden groben Erster. Haben ihre Pflichtaufgabe ordentlich gelöst, aber Jordanien hat auch die eine oder andere Kontermöglichkeit gehabt. Haben ja zwischenfalls sogar den Ausgleich erzielt, da merkt man schon, so ganz sattelfest ist vor allen Dingen die Defensive der Mann von ÖFB-Trainer Ralf Rangnick noch nicht. Auf dem Weg nach vorne haben sie trotz des Ausfalls von Christoph Baumgartner immer noch enorm viel Qualität gehabt. Arnautovic, der alte Schlinge, mit einem ordentlichen Auftritt. Und ja, ich mache es relativ kurz, weil ich von diesem Spiel auch nicht, also ich habe es nicht in voller Gänze sehen können, ist nicht vollständig analysiert oder analysieren können, weil ich im 94 Minuten sehen konnte. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass in Sabitzer sehr offensiv gespielt hat auf der rechten Seite. Natürlich auch interessant, weil er ist auch trotzdem auch einer, der immer wieder dann auch in die Mitte zieht. Also sie wollen dann auch wie viele andere Teams so ein bisschen die Mitte überlagern. Es wird halt dann im direkten Duell mit Argentinien. Das wird so der Gradmesser sein, weil ich glaube auch, dass die gegen Algerien in der Gruppe einen Sieg einfahren werden. Also das 16. Finale sollte eigentlich damit auch schon gebucht sein, weil ich Algerien es auch nicht so stark fand. Und genau, es wird darauf ankommen, also wenn sie Argentinien schlagen sollten in der Gruppenphase, glaube ich schon, dass es für Österreich sehr, sehr weit gehen wird. Mein Tipp immer noch, Österreich wird Erster trotz. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Argentinien gegen Algerien. Und jeder, der meinte, Messi mit fast 39 Jahren, seine Zeit ist vorbei, zieht sich geirrt, drei Treffer erzielt und damit gleichgezogen mit Miroslav Klose als Top-Torschütze der WM-Geschichte, 16 Hütten insgesamt erzielt. Er ist damit jetzt auch der jüngste und der älteste Argentinier, der jemals bei einer Weltmeisterschaft ein Tor erzielt hat. Ja, da gibt es einfach nur noch Superlative dafür. Ist genauso gut in Form wie 2022, also in den letzten 4 Jahren. Trotz, dass er auch eher in mittlerweile ja einer guten MLS spielt, aber immer noch nicht das internationale Top. Also die hat immer noch nicht das internationale Top-Niveau. Hat ja immer noch seine Momente. Klar, er ruht sich auch viel aus, während er spielt. Damit seine Kräfte, die vor allem gegen den Ball, trabt er am meisten nur hinterher und manchmal bleibt er auch komplett stehen. Aber die Mannschaft um ihn herum arbeitet immer noch genauso sehr für ihn, wie sie es schon vor 4 Jahren bei Weltmeistertitel in Katar getan haben. Trotz, dass viele ja auch weiterhin 4 Jahre älter sind, zum Beispiel Rodrigo de Paul, sowas wie der Bodyguard von Messi, früher Gegenspieler bei Atletico Madrid, mittlerweile ja Mannschaftskollege bei Inter Miami, der hat die ganzen Wege für Messi immer mitgemacht, gegen den Ball super aggressiv gearbeitet, also auch als Mannschaft immer noch, auch gegen den Ball, das ist für mich der Schlüssel, mit einer enormen Intensität und Leidenschaft im Spiel drin. Und sie wissen dann halt, wir haben vorne Lautaro Martinez, mit dem sie gestartet sind. Auf der Bank ist noch Julian Alvarez von Atlético Madrid, der eine herausragende Saison gespielt hat. Molina gestartet, der etwas jünger ist, der auf der linken Offensivseite die Rolle von Angel Di Maria eingenommen hat, der mittlerweile nicht mehr nominiert wurde aus Altersgründen. Also nee, offensiv sah das immer wieder nach schönem Fußball aus, aber anders als von 1990 bis 2018 bis 2022, bis kurz vor dem WM-Turnier. Da haben sie offensiv gut gespielt, aber defensiv immer wieder ihre Probleme gehabt, vor allem dann auch als Kollektiv zusammen zu verteidigen. Und das haben sie jetzt, seitdem Scaloni als Trainer da ist, geschafft. Macht sie für mich super gefährlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen guten Auftritt hinlegen. Man muss natürlich immer noch vor sich verhalten. Wie gesagt, Deutschland 7-1 gegen Curaçao macht sie auch nicht zum absoluten WM-Top-Favoriten. Und auch das 13-0 von Argentinien gegen Algerien macht sie nicht für mich zum WM-Favoriten. Es wird, wie gesagt, alles davon abhängen, wie sie gegen Österreich spielen. Wenn sie da in der Gruppenphase auch so überzeugend agieren, dann lasse ich mich darauf ein, dass ich Argentinien auch als einen der WM-Favoriten sehen könnte. Und dann kommen wir zum Abschluss natürlich nochmal zum heutigen WM-Tag und der hat es richtig in sich. England spielt gegen Kroatien, Portugal gegen Kongo. Das sind für mich natürlich schon, also mit England und Portugal hast du zwei der WM-Favoriten, die heute ins Turnier eingreifen. Und damit auch die Gruppenphase abschließen, den ersten Spieltag. Dazu mit Ghana auf eine Mannschaft, die jetzt nach dem Trainerwechsel von Otto Addo weg beweisen müssen, dass sie den Trend der afrikanischen Mannschaften, die bis jetzt im Bootsturnier spielen, fortsetzen können gegen Panama. Müsste eigentlich machbar sein. Und dazu haben wir nachts noch Usbekistan gegen Kolumbien. Kolumbien ja auch sowas hinter Portugal wie einer der Favoriten gegen Usbekistan, die gegen den Ball natürlich auch aufgrund des Innenverteidigers Kusanov eine enorme Qualität besitzen. Auf dem Weg nach vorne wird schwierig. Ist also eigentlich ein Pflichtsieg für Kolumbien. Unter anderem ja mit Luis Guias vom FC Bayern München und den Ex-Realo München-Spieler James Rodriguez, WM-Torschützenkönig von 2014. Und damit zum Abschluss noch einmal mein Blick aufs deutsche Nationalteam. Die spielen ja Samstag gegen die Elfenbeinküste. Und Manuel Neuer bekommt wahrscheinlich von der FIFA eine Strafe, weil er das Interview nur mit seinem Unterzieh-Shirt gemacht hat. Bin ich mal gespannt. Aber insgesamt auf gestern ist die Pressekonferenz von Josef Kimmich alle super drauf, euphorisiert und bereit, mit voller Selbstbewusstsein das Spiel gegen die Elfenbeinküste anzugehen. Wichtige Kritikpunkte oder Ansatzpunkte für Julian Nagelsmann natürlich defensive Absicherung, weil die Elfenbeinküste im Konter nochmal deutlich stärker, unter anderem ja Osimhen Touré, Hoffenheim auf der linken Offensivseite und Jan Diamandé von RB Leipzig über rechts. Da kommt einiges auf die deutsche Defensive dann zu. Ansonsten im Offensivbereich sah es sehr gut aus. Ich bin gespannt und das war's von mir. Ich gehe gleich in den Bierenside. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen und hören uns dann am morgigen Donnerstag wieder. Ciao, tschüss. Euer Tornetz-Host Jan Kleinriesing.